Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nahle Show. Heute habe ich einen Gast aus Berlin, aus dem schönen Berlin, der Danny. Und Danny ist genau das Paradebeispiel für mich. Ja, und mit Sicherheit für euch da draußen auch. Ja, wenn ihr am Ende des Talks das Ganze einfach mal Revue passieren lasst. Es ist kein anderer Mensch dafür verantwortlich, was aus uns wird. Ja, was wir uns aus uns machen und wie wir gewisse Situationen meistern. Danny ist selbstständig, ist Familienvater, Ehemann. Und ja, Danny, recht herzlich willkommen in unserer Show. Wenn du vielleicht noch zur Vorstellung noch mal ein bisschen was ergänzt, wo du herkommst, ja, was du derzeit machst, und dann steigen wir dann ein in den Talk. Herzlich willkommen, Danny. Hallo.
Super. Vielen Dank, Rainer. Du hast es schon eigentlich quasi alles auf den Punkt gebracht. Ich bin Danny. Mein Nachname ist Frohberg Paulins. Seit letztem Jahr auch noch in Paulins dazugekommen. Hab geheiratet im letzten Jahr, tatsächlich erst dieses Jahr Kind bekommen. Ist also recht frisch geschlüpft. Jetzt 4,5 Monate alt, im besten Alter, um die Welt zu erkunden. Berufstätig, hast du auch schon gesagt, selbstständig seit einiger Zeit in der Finanzdienstleistung. Klingt immer sehr trocken, wenn man sich damit befasst, ist es das tatsächlich gar nicht mehr. Genau, so viel erstmal zu mir. Bin jetzt auch frisch 30 Jahre alt geworden, also im besten Alter, um mit dem Leben anfangen zu können. Man weiß so langsam, was hinter einem passiert ist und was vielleicht noch vorne kommen kann, welchen Weg man da einschlagen möchte. Und genau, ich fange einfach mal an, vielleicht bei dem, wo komme ich her? Das hast du ja auch schon angefangen anzusprechen. Paradebeispiel. Das ist, denke ich, das Schlagwort, bei dem wir da ansetzen können. Paradebeispiel wofür? Ganz klar, denke ich, dafür ein Paradebeispiel. Es ist Fakt, dass es egal ist, wo man herkommt. Man kann selbst sein Leben bestimmen. Das ist ein Leitsatz, der mich mein Leben lang schon verfolgt hat. Da, wo ich herkomme, ist es quasi üblich, dass man sozial und auch wirtschaftlich gesehen nicht gerade sich wohlfühlt in seiner Haut. Das waren zumindest so die ersten Minuten und die ersten Jahre meines Lebens, die mir so diesen Weg geebnet haben. Ich bin quasi geboren in einer Familie, die quasi keine Familie war. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen das erste Jahr. Da war aber auch familiär betrachtet schon immer ziemlich viel, ja, Zwist und Hader gab es immer. Kommunikation untereinander hat überhaupt nicht stattgefunden. Die Menschen hatten sich irgendwann voneinander alle getrennt. Mein Vater, ich möchte mal überschlagen, habe ich in meinem Leben vielleicht 5-6 Mal gesehen. Habe immer mal wieder versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Vor kurzem auch tatsächlich erst. Da hieß es, ja, ich melde mich in 3 Monaten, ich melde mich in einem halben Jahr. Im Grunde genommen kam nichts. Also völliges Desinteresse da. Bin schlussendlich dann bei meiner Oma aufgewachsen. Nun kennt man das natürlich. Viele wachsen bei ihren Großeltern auf. Alles ist auch ganz gut soweit. Man lernt Nähe kennen. Man kriegt trotzdem alles mit. Wahrscheinlich sogar besser als von der eigenen Mutter, weil die Oma es schon mal alles durchlebt hat. Meine Oma verstarb dann aber im Jahre 2000, war sehr lange sehr krank gewesen, hat viele Krankheiten mitgebracht, ums Herz herum, um die Lunge herum. Und im Grunde genommen habe ich sie im Jahre 2000 dann tot aufgefunden in ihrem Bett, was für mich als Kind entrissen der eigenen Mutter natürlich auch schon mal Todesschock eigentlich war. Viele erholen sich davon gar nicht, viele wissen auch gar nicht, damit umzugehen. Wusste ich tatsächlich bis vor einigen Jahren auch nicht. Es hat um die 20 Jahre gedauert, bis ich wusste, wie ich damit umzugehen habe und gelernt habe, dass man überhaupt damit umgeht. Nun, ich habe
danach... wenn ich da kurz mal einfach so ein bisschen dazwischen grätsche, ja, jetzt ja. Die Überschrift, ja, ist ja genau das, und das wollen wir ja da nach außen auch tragen, dass wir einfach die Menschen, die jetzt im Moment vielleicht in der Phase sind, ja, auch durch die schwierigen Zeiten, dass sie ein bisschen wach werden und mal sagen, hey, klar, jeder hat so seins, ne? Doch, dass wir uns an dir gerade, was auch die Kindheit angeht, einfach mal ein Beispiel nehmen. Du sagst es, du warst ein Jahr, dann ist deine Mutter von dir, die hat dich abgewiesen. Hast du das, empfindet man sowas schon als kleines Kind? Weil ich, da habe ich gar keine Ahnung. Kriegt man das schon mit? So hat man da so in seinem, was weiß ich, eine Situation vielleicht mal, wo du sagst, hey, okay, das habe ich dann gemerkt. Hast du gespürt, da ist wenig Liebe, sondern kann man da darüber schon reden? Geht das?
Überhaupt nicht. Also man weiß ja auch gar nicht, das ist so ähnlich, wie wenn man einen Nichtraucher fragt, ob du das Rauchen vermisst. Der wird dir sagen, nein, warum sollte ich? Ich habe noch nie geraucht. Okay. Wenn du eine mutterliche Liebe nie kennenlernst, weißt du auch nicht, wie es sein könnte. Das erfährt man erst im Jugendalter, wenn nicht sogar erst im jungen Erwachsenenalter, wenn man dann bei vielen Freunden zu Hause ist, die tatsächlich sehr eng Kontakt zu ihren Eltern haben, wenn man merkt, dass manche Freunde zu irgendwelchen Veranstaltungen gefahren werden, dass sich man merkt halt, dass die Eltern sich bemühen um das Wohlergehen des Kindes. Und das fehlt dann natürlich. Und ich muss auch sagen, dass das Thema soziale Kompetenz und so zwischenmenschliches Verhalten an einigen Ecken und Kanten in meiner Jugendphase auch de facto nicht vorhanden war. Und ich es da schwer hatte, mit einigen Situationen umzugehen, was heute auch teilweise immer noch so ist, also gerade Empathie. Durch meinen Beruf im Vertrieb oder in der Beratung ist es natürlich sehr, sehr wichtig, empathisch zu wirken und das auch rüberzubringen. Da habe ich sehr lange gebraucht, um damit klarzukommen. Ich glaube auch, dass mein Beruf mir da die Karten gespielt hat, dass ich das dadurch erlernen konnte und musste. Ich war gezwungen, empathisch zu sein, dem Menschen gegenüber zuzuhören und einfühlsam mit ihm umgehen zu können.
Und jetzt, dann bist du ja okay zu deiner Oma, ja? Jetzt hast du noch Bruder und Schwester oder Geschwister?
Ich habe einen Halbbruder, okay. Tatsächlich. Ja. Ja.
Und ist der mit dir aufgewachsen oder hast du mit ihm gar nichts zu tun gehabt? So, worauf ich hinaus will, das Leben bei deiner Oma, ja, so was du eben angefangen hast. So.
Mein Halbbruder ist 4 Jahre jünger als ich. Und der wuchs ziemlich lange bei unserer gemeinsamen Mutter auf. Also mein Halbbruder wir haben dieselbe Mutter zusammen. Und er wurde dann aber auch meiner Mutter oder unserer Mutter weggenommen, wurde in ein Kinderheim gesteckt, als er, das weiß ich tatsächlich gar nicht genau, ich glaube so 5 oder 6 Jahre alt war, also Einschulalter war das. Und wir hatten nie wirklich Kontakt miteinander. Der einzige Kontaktpunkt, der uns beide miteinander verbunden hat, war unsere gemeinsame Tante, zu der wir auch heute noch Kontakt haben, als einzige Person tatsächlich aus der Familie. Und genau, ja.
Okay, ja, und jetzt deine die Liebe, die du von deiner Mama nicht erfahren hast. Wie war das jetzt bei deiner Oma? Ja, mit ihrer Erfahrung, weil du eben ja so ein bisschen, sie hat dann gewisse Dinge schon durchlebt, ja. Wie war das? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja? Hat sie schon dafür gesorgt, dass du ganz behutsam aufgewachsen bist? Oder war das dann, weil du gespürt hast vielleicht auch, hey, mit der kann ich ein bisschen mehr spielen, ja, so nach dem Motto, hier kann ich mir Freiheiten rausholen, die bekommt es vielleicht nicht so mit oder so, ja?
Also das ist 21 Jahre her. Ich muss sagen, dass meine Gefühle, meine Gedanken, die ich da ein Stück weit auch immer wieder versucht habe zu sortieren und auferleben zu lassen, etwas verblasst sind. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass ich durchaus sehr verwöhnt wurde, gerade deshalb, denke ich, also materiell verwöhnt, weil ihr, glaube ich, bewusst war, wie es um mich steht. Wie es sein muss, von der Mutter weggerissen zu sein und die Verhältnisse, unter denen ich dort ein Jahr lang, oder ich weiß es nicht, ich weiß nur aus Erzählung, dass es ungefähr ein Jahr sind, unter denen ich dort aufwuchs in diesem ein Jahr, müssen so katastrophal gewesen sein, dass sie beschlossen hat, das Sorgerecht für mich zu beantragen. Wow. Demzufolge denke ich, dass dieser Materialismus, der mir mitgebracht wurde, sämtliche Spielzeuge, immer nur das feinste Essen, dass das irgendwo mich glücklich machen sollte. Und mein Großvater hat das bis zu seinem Tod vor 3 Jahren jetzt mittlerweile, oder vor 2 Jahren mittlerweile, hat er das auch immer weitergeführt. Gefühle, er ist ein Nachkriegskind, hatte auch nie einen Vater, ist mit seiner Mutter aufgewachsen. Die haben Kartoffelschnaps an die Soldaten verkauft vor der Kaserne. Also er war auch durch und durch Handwerker. Das hat man auch an seiner Art und Weise gemerkt. Ich habe noch nie ein Lob von ihm bekommen, all die Jahre nicht. Ich habe auch nie Anerkennung bekommen. Das Einzige, was kam, war Geld. Und das hat man natürlich auch irgendwo gemerkt, dass man im Jugendalter sehr locker mit dem Geld umging und auch sich seinen Spaß gegönnt hat. Andersherum weiß ich jetzt aber auch, damit umzugehen. Und vielleicht hat mich das auch genau dahin gebracht, dass ich jetzt mit den Finanzen anderer Menschen umgehen möchte.
Cool. Ja. Ja, du sagst jetzt dieses Material, ja. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Ja, du bist, wenn ich das jetzt so hoch, deine Oma war dann, du warst 9 oder 10, als genau. verstorben ist, ja. Mhm. Und, dann ging ja praktisch die Reise so richtig erst los für dich, ja. So, ich hoffe, du siehst es mir nach. Von dem einen Dilemma in das andere praktisch. Es ist die, was geht denn im Kopf von jungen Menschen vor, ja? Und den Opa, der hat dich dann schon begleitet oder der war noch da, der Opa, oder? Oder ist ja noch da, sagst du, ja?
Genau, also er war da bis vor 2 Jahren. Er ist vor 2 Jahren verstorben, hatte eine lange Krebs, ja, Diagnose hatte er, Blutkrebs, beziehungsweise Knochenmarkkrebs. Das hat sich sehr lange hingezogen. Aber grundsätzlich hat er mich die ganze Zeit über begleitet. Er hatte auch damals beim Jugendamt angemerkt, dass ich bei ihm wohnen soll. Aber aufgrund seiner sehr strengen und absolut unempathischen Art und Weise war es dem Jugendamt nicht gewollt, oder die waren nicht gewollt, dass ich bei ihm lebe. Somit bin ich zu meinem Onkel gezogen. Der ist also der Bruder von meiner Tante und meiner Mutter. Und da ging tatsächlich, wie du schon so schön sagtest, eben das Dilemma erst richtig los tatsächlich, weil weiß man damit umzugehen, ja, ich weiß nicht, ja, das ist so Leben in der Lage. Jeder, der bei der Bundeswehr war, kennt das, Leben in der Lage, das Beste daraus machen. Man denkt auch als Kind nicht so viel darüber nach, was hier gerade passiert und wo man hinkommt. Das Einzige, was man erfährt, ist, dass man emotional man wird emotional ziemlich flach. Man kann Emotionen nicht mehr so richtig ausdrücken. Wenn man sie ausdrückt, dann geht das so ins Extreme, finde ich. Also Wut, Aggression war bei mir als Kind und als Jugendlicher extrem ausgeprägt, weil ganz einfach man dieser Welt entfliehen möchte und das mit allen Mitteln und Wegen versucht. Und wenn man das nicht auf natürlichen Wege kann, dann geht das schnell mal, dass man da diese Grenze, die normaler Mensch hat, einfach übertritt, weil man sie auch gar nicht kennt.
Du, also ich schließe jetzt mal daraus, du hast andere deine Wut spüren lassen, ja?
Ja, grundsätzlich schon. Also passiv manchmal auch. Ich habe sie nicht aktiv körperlich begangen, sondern eher passiv.
Passiv heißt, du hast sie ignoriert, hast dich mit Menschen...
Genau, ja. Also stark distanziert von vielen. Gerade auch mein Großvater, als ich dann zu meinem Onkel gezogen bin oder musste zwangsläufig, weil das auch mit meiner Oma wohl so abgesprochen war, weil mein Onkel quasi der Liebling meiner Oma war. Da habe ich mich dann auch in der Zeit schon ziemlich abgekapselt von meinem Großvater auch. Und danach, dann gehe ich jetzt schon mal einen Schritt weiter, bin ich dann für ein halbes Jahr, glaube ich, gar nicht mehr in Kontakt getreten. Das kam auch immer wieder vor in meinem Leben, weil es tatsächlich auch immer so war, wenn Menschen mir zu nahe kamen, bin ich immer einen Schritt zurückgegangen. Okay. Das geht mir heute noch so, wenn man mir zu viel Hilfe anbietet, dann habe ich da einfach kein Interesse dran, weil das etwas ist, was ich nie gelernt habe, was ich nie hatte und was ich auch gar nicht möchte. Ich mag das auch überhaupt nicht, wenn man mir sagt, ich hole dich ab, ich bin dann und dann da. Dann kommt schon mir gleich irgendwie die Galle hoch und ich sage, nee, mach ich alleine.
Hey, das finde ich ja cool, diese Offenheit, ja, das ist klasse, ja, weil viele, ich sage jetzt mal meine Frau, ne, für sie ist auch, wenn du ihr helfen willst oder dass sie jemand fragt, hey, kannst du mir helfen, ja? Da sagt sie auch, und die ist jetzt wirklich Also ganz andere Story, ne? So genau das Gegenteil an für sich. Doch irgendwie, wenn sie bittet ungern jemand um Hilfe, ne? Weil sie will jemand nicht belasten damit. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Und das ist auch der, und deshalb finde ich das sehr, sehr spannend. Und wie viele Menschen da draußen, ja, geht so, ja, die dann auf einmal, wo ich mich auch frage, hey, ich habe dir Hilfe angeboten, nimm sie doch an, ja, ich will dir nichts Böses, ne? Und
klar.
Weißt du? Und das ist das. Und ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, jetzt hast du Wut, ja, andere vielleicht das spüren lassen, jetzt hast du ja dann doch in der Familie gewohnt oder mit deinem Onkel zusammen. Also dein schulischer Werdegang, war der dann ganz normal, so deine Jugend da in der Hinsicht, oder wie war das?
Schulischer Werdegang, ich würde sagen, bis zur dritten Klasse war das alles völlig in Ordnung. Da ging ich auch noch in Berlin zur Schule. Und dann mit dem Ableben meiner Oma bin ich nach Oranienburg gezogen. Das ist so 40 Kilometer nördlich von Berlin, das ist eine Vorstadt. Da ist mein Onkel damals mit seiner Frau und mit seinem Kind, also mit seiner Tochter, meiner Cousine also, rausgezogen in diese Kleinstadt und haben mich mitgenommen. Also vielleicht, um das mal kurz nochmal aufzufassen, weggerissen von der Familie, aus der Umgebung, aus der Stadt, keine Freunde, keine emotionale Bindung zu irgendeiner Person, außer dem eigenen Onkel. Das war für mich tatsächlich eine Katastrophe. Ich habe in dieser Phase meines Lebens über 3 Jahre hinweg extrem gelitten. Ich habe mich körperlich und psychisch so stark unter Druck gesetzt gefühlt und wurde auch unterdrückt, dass mir das in dieser Phase definitiv nicht bekam. Das hat sich immer wieder geäußert durch starkes Erbrechen nachts, durch völlig abstruse Albträume, die ich da hatte. Psychologisch gesehen war das ein Verhalten, was wahrscheinlich sehr auffällig war, weshalb ich auch eine Verhaltenstherapie machen sollte als Kind, wobei das mit Therapien auch immer, man muss begreifen, dass man eine machen muss, sonst bringt das einfach nichts. Mhm. Und um da vielleicht in diesem Zeitspiegel jetzt weiterzumachen. Als ich dann zu meinem Onkel gezwungen bin, mit ihm zusammen dann quasi, wie ich schon sagte, fing das Dilemma tatsächlich erst richtig an. Was will ich damit sagen? Ganz einfach, mein Onkel hat mich behandelt, als wäre ich irgendein Absonderling. Der hat mich psychisch so stark unter Druck gesetzt, dass ich mich jedes Mal so unwohl gefühlt habe. Der hat mich in diesem, ja, das war quasi, war ich überhaupt nicht gewollt. Ich bin in diese Familie reingekommen. Man hat mir von Anfang an gezeigt, okay, scheinbar bist du nur hier, weil wir Geld für dich bekommen als Pflegekind. Das war immer das, was ich erfahren habe und auch erfahren durfte. Man hat mich quasi abgestoßen und hat mich 3 Jahre lang immer wieder hin und her geschleppt, mit sich gezogen und hat Spiele mit mir gespielt, die eigentlich jenseits von Gut und Böse sind. Ja.
Okay, und trotzdem hast es ausgehalten.
Ja, ich meine, was bleibt einem anderes übrig, außer zu überleben?
Hast du irgendwann mal daran gedacht, so, ich meine, dann warst du ja doch schon ein bisschen älter, 14, 15 oder so, ja, und hast du schon daran gedacht, entweder abzuhauen oder einfach auch zu sagen, hey, das hier ist mir zu doof auf dieser Welt, macht keinen Sinn hier.
Ja, klar, oft. Ja. Definitiv. Ich habe da oft drüber nachgedacht und jeder, der solche Erfahrungen gemacht hat, der muss sich selbst oder auch andere belügen, wenn er sagt, er würde nicht darüber nachdenken. Mhm. Weil man weiß ja auch nicht, wie weit das Ganze noch geht, wo das Ganze vor allem endet und wann es endet. Man ist in dieser Spirale gefangen und geht einfach ganz klar davon aus, dass das normal ist. Aber möchte man, dass das Normalität ist? Ich glaube nicht.
Und wann kam dann der, ich nenne es jetzt mal Turnaround? Wann hast du irgendwann, weil du musst ja irgendwann selbst diesen, ja, du hast einen Überlebenstrieb gehabt, sonst, glaube ich, hättest du es ja nicht ertragen. Irgendeine innere Stimme oder irgendein, wie sagt man da, Instinkt hat dich weiter vorangebracht. Sonst würdest du ja, wenn die Hörer dich jetzt hier sehen würden, ja, wirklich eine ganz starke Person, ja. Und wann kam der Turnaround? Oder was ist passiert, dass auf einmal ja, die Welt angefangen hat für dich zu scheinen, ja.
Bevor dieser Turnaround kam, ging es eigentlich noch mal ein Stück weit runter, weil mein Onkel mich in ein Kinderheim gesteckt hat. Von heute auf morgen tatsächlich. Es war die Aussage meines Onkels, dass von deren Seite aus keine Kapazitäten mehr da sind, mich weiter zu beherbergen, nenne ich das einfach mal so. Es war tatsächlich so gewesen, dass man mich für ein Probewochenende in diese Jugendeinrichtung, in dieses Jugendheim gesteckt hat und ich einfach nur gucken sollte, wie es mir gefällt. Als ich dann am Sonntag zurückkam, da waren meine Sachen schon gepackt. Das heißt, ich hatte die Chance, Ja zu sagen oder Ja zu sagen.
Entschuldigung, ja. Jetzt lache, ja, ich stelle mir jetzt zu. Und vor allen Dingen, was muss Menschen treiben, ja? Boah. Und dann noch das eigene, ja, doch, das eigene Blut, ja?
Ja, und vollkommen richtig. Diese Frage habe ich bis heute für mich noch nicht klären können. Das Einzige, was ich für mich klären konnte, ist, damit zu leben, weil ich kann es nicht ändern. Die Sache ist so, wie sie ist. Der Weg führt geradeaus weiter, zurück gibt es einfach keinen. Das ist, ich stelle mir auch oft die Frage, was passiert, wenn ich dieser Person noch einmal gegenüber trete. Das letzte Mal ist das passiert vor 12, 13, 14, 15 Jahren so in etwa. Also als ich 15 Jahre alt war, da hatte ich ihn irgendwann mal auf der Straße gesehen, aber da habe ich ihn natürlich nie angesprochen. Heutzutage weiß ich tatsächlich gar nicht, was ich ihm sagen würde. Am liebsten, glaube ich, würde ich ihm einfach zeigen, wie schön es mir geht und wie schön ich mein Leben genießen kann. Und ein Stück weit hoffe ich auch, dass er das nicht kann tatsächlich.
Vielleicht eine Einladung mal schicken.
Ja,
ja, also vielleicht. Von meiner Seite ist das natürlich sehr, sehr einfach gesagt und vielleicht auch mit einem, es ist an für sich Galgenhumor, weil ich mir als Pate, als Onkel, als Mensch, als Vater und als Sohn, ich kann mir das halt nicht vorstellen, ne? Also in keinster Weise, ne? Das ist für mich wie ein, wie ein schlechter Film, ne? Und ja, jetzt bist du in dieses Jugendheim gekommen, ja, dann waren die Bandagen mit Sicherheit ja nochmal ein bisschen härter, ja, Ellbogen raus, oder?
Ja, durchaus, also das war ein sehr kleines, privates Jugendheim, das war über einen großen Träger, das hat sich dort Familienwohngruppe genannt. Wir waren vier Jungs in der Regel, manchmal waren es auch fünf, manchmal auch nur drei. Wir haben dort bei einem netten Herrn gelebt, der ist Sozialpädagoge gewesen unter einem großen Träger und hat quasi mit der Familie dort gelebt, in demselben Haus, wo die Kinder auch leben. Und das ist natürlich auch ein Verhalten, was man da erlernt, wo man sich durchbeißen muss. Also man ist halt mit vier anderen fremden Jungs dort. Die Familie des Betreuers lebt auch dort, mit dem man aber nichts wirklich zu tun hat. Man geht sich immer aus dem Weg. Man muss zwar Urlaube zusammen bestreiten, aber das ist halt alles irgendwo ja sehr anonym gehalten, das Ganze. Ich muss aber auch sagen, dass ich das im Nachgang sehr gut finde, dass ich dort aufgewachsen bin, weil mich das, glaube ich, auch zu der Person gemacht hat, die ich heute bin, ganz klar. Andersherum wäre es natürlich auch nett gewesen, eine schöne Familie gehabt zu haben, aber was nicht ist, ist halt nicht. Und ja, war auf jeden Fall ein hartes Leben dort. Ja, im Grunde genommen schon, ja.
Und dann, du hast jetzt bist du in der Finanzbranche, ja, du hast aber nicht direkt dort gestartet oder bist du dann so aus deiner Jugendzeit, hast du einen Beruf erlernt? Und wie war das? Wann kam dieser, was ich eben schon mal gesagt habe, so wann hast du kapiert, hey, pass auf, alles, mir hat mal jemand gesagt, rein auf der Autobahn dreht man nicht. Das heißt, alles Vergangene ist vorbei, ja, wann hast du den Tag erkannt und gesagt, okay, es geht nach vorne, es ist mein Leben, ich, Danny, ich muss das hinkriegen, das Unwort muss. Ansonsten habe ich hier auf diesem Erdball keine Überlebenschance, weil andere, andere tun nichts für mich. Und das ist ja auch was, wo ich auch hier in dem Podcast den Menschen da draußen mitgeben will, egal in welchen Situationen wir sind, ja, auch wenn es so ich hole das jetzt mal für mich raus, verwöhnte Leute sind, ja. Aber für mich gibt's ja auch ein Auf und Ab. Und dass wir weitermachen, egal in welchen Situationen wir sind. Jetzt haben wir hier bei dir noch viel, viel mehr Herausforderungen. Aber das ist ja genau das, was wir hier wollen. Die nicht ganz so starke Herausforderungen haben, dass die den Kopf noch viel weniger in den Sand stecken müssen, ja.
Mhm. Der tatsächliche Turnaround, wie du es vorhin schon sagtest, kam tatsächlich mit dem Kennenlernen meiner Frau. Das ist gerade mal 6 Jahre her. Bis dahin war es ein schleichender Prozess. Klar, irgendwo ging es immer ein Stück weit bergauf, geradeaus. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann, Fachbereich Naturkost, war da auch als einer der besten Auszubildenden gekürt. Habe immer in meinem Leben Sport getrieben, in irgendeiner Art und Weise, jahrelang Fußball gespielt, Judo auf Wettkampfbasis betrieben, 8 Jahre insgesamt, habe Kraftsport gemacht, beziehungsweise mache es immer noch, gehe sehr viel laufen, also ein körperlicher Ausgleich war da, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, der mich immer wieder am Leben erhalten hat und auch irgendwo dieser Antrieb, etwas für sich selbst zu tun. Und ja, Ausbildung absolviert, fertig gemacht, war da auch sehr schnell dann stellvertretender Marktleiter in dem Unternehmen, was ja tatsächlich auch eine ganz stolze Leistung ist, nach 1,5 Jahren, glaube ich, also Ausbildung, 1,5 Jahre Abteilungsleiter gewesen und dann direkt stellvertretender Marktleiter und habe mich dann dort verabschiedet in den Vertrieb, weil ich dachte, wenn jemand viele Persönlichkeiten besitzt, aber nicht das. Und ja.
Jenny, bevor wir da in diese Spur kommen, wenn du, jetzt hast du ja, du bist jetzt aus dieser Geschichte raus, aus diesem Heim. Ja. Mhm. Du bist jetzt 20, hast eine Ausbildung gemacht, ja, oder 21. So, wer oder woher hast du die Disziplin gehabt? Ich stelle mir jetzt vor, das läuft, das fliegt dir jetzt nicht zu. Du hast eine eigene Wohnung gehabt, denke ich. Du hast ja vielleicht in der Ausbildung noch nicht so viel Geld verdient. Und dann bist du deinen Weg trotzdem gegangen, ja, stellvertretender Marktleiter, eine Verlässlichkeit an den Tag gelegt, ja, wo in meinem Kopf, in meiner Schublade ist, hey, wie hat er das denn gelernt? Ja, wenn der die ganzen Jahre diese Themen hatte, hey, wie kann der jetzt auf einmal so was dahinlegen? Wie geht das? Über welche Mechanismen hast du das gelernt? Oder war das drin? Vielleicht durch die Erziehung deines Opas, durch diese Art und Weise, wie du doch dann groß geworden bist? Oder hast du dir das selber beigebracht? Weil das ist die Frage, die ging mir jetzt gerade im Kopf rum. Du weißt, was ich damit meine, so dieses?
Berechtigte Frage, durchaus. Ich glaube, der Game Changer in diesem Moment oder in meinem Leben war auch die Bundeswehr.
Ah, okay.
Bundeswehr war das erste Sinnvolle, was ich in meinem Leben getan habe mit 18 Jahren und war auch durchaus die erste Umgebung, in der ich mich wertgeschätzt gefühlt habe, in der ich gebraucht wurde, in der ich eine gewisse Art von Kameradschaft, familiäres Umfeld erlernt habe und natürlich, was passiert, wenn ich nicht morgens aufstehe, dann kriege ich einen auf den Sack. Was passiert, wenn ich das nicht ordentlich mache, kriege ich einen auf den Sack. Und alle anderen müssen natürlich auch das Ganze dann durchleben, weil was einer falsch macht, machen alle falsch. Und ich glaube, das war so wirklich der Gamechanger in meinem Leben, der mir gezeigt hat, es gibt auch ein anderes Leben, man muss aber etwas dafür tun.
Cool, cool. Jetzt war ich nie der, allein das schon, ja. Ja, dieses Kameradschaft, auch das Thema Bundeswehr, ja, hört man ja, hör ich oft von gewissen Menschen, die dann auch sagen, hey, die 1-2 Jahre oder der ein oder andere länger haben mich dazu gebracht. Ne? Ich war jetzt nie der Typ dazu, weil mir hatte dieses Befehl und Gehorsam war jetzt nicht so mein Thema, ja. Doch hier, wunderbar, ja. Und dann kamst du raus, dann hast du bei der Bundeswehr, hast du gesagt, okay, ich verabschiede mich. Gut, dann hast du dein eigenes Ding angefangen, oder?
Wäre schön, wenn es so gewesen wäre. Natürlich war es das nicht.
Spannend.
Tatsächlich wollte ich mich damals, also ich habe mich freiwillig gemeldet. Ich war ein halbes Jahr, bevor die Wehrpflicht aussetzte, habe ich mich freiwillig gemeldet und gesagt, hey, hier, ich weiß nichts anzufangen mit mir. Ich möchte ganz gerne zur Bundeswehr. war auch die beste Entscheidung bis dahin in meinem Leben. Wollte mich aber für 12 Jahre gerne verpflichten als Feldwebel, weil es halt, wie ich schon sagte, das erste war, was mir so richtig in meinem Leben Spaß gemacht hat, was mich vorangebracht hat. Da ich aber keine zivile Ausbildung hatte, wurde ich damals nicht genommen, weil Wehrpflicht wurde ausgesetzt, Kosten wurden gesenkt. Es wurden, glaube ich, damals 1/4 oder so aller Soldaten wurden entlassen bzw. die Stellen wurden gekürzt aufgrund der Kosten. Und genau, das war die erste starke Herausforderung, mit der ich umgehen musste, weil das natürlich wieder ein starker Rückstoß war. Ich hatte eine mündliche Zusage bekommen von meinem Kompaniechef, der hat gesagt, ja klar, machen wir, kriegen wir durch. Ging natürlich doch nicht durch und das war wieder so ein ziemlicher Tiefpunkt. Da habe ich mich auch ein halbes Jahr wieder ziemlich stark gehen lassen, bis ich dann die Ausbildung angefangen habe. Genau, ja.
Okay, ja, und dann kam der Glückstag. Dann hast du deine Frau kennengelernt, oder?
Richtig, dann kam der Glückstag. Nee, also tatsächlich war meine, oder ist sie immer noch, der Mensch in meinem Leben, mit dem ich alles besprechen kann, bei dem ich mich sehr aufgehoben fühle, der mich auch pusht. Natürlich gibt es auch mal Reibereien, man stört sich mal gegenseitig, aber ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, bei dem das so selten vorkommt. Mhm. Wir können wochenlang aufeinander hocken, das interessiert tatsächlich gar keinen. Mhm. Ja. Und seitdem wir zusammen sind, gibt es eigentlich nur noch einen Weg und der geht nach Rom.
Cool. Und dann bist du im Vertrieb, hast du gesagt. Also sprich, du warst auch offen für andere Dinge, hast das eine gut hast auch hier die Niederlage Bundeswehr verarbeitet. Mhm. Und bist dann in den Einzelhandel, hast das abgearbeitet in der Form, dass du gesagt hast, hey, hier habe ich eine gewisse Position erreicht, auch hier immer wieder nach vorne gedacht und dann bist du in den Vertrieb, weil du einfach gesagt hast, okay, das hier, das reicht nicht, den Drang gespürt hast, dich nochmal zu verändern oder also innerlich auch weiterzuentwickeln, denn Vertrieb für einen Menschen, was du soeben gesagt hast, ja, ohne Liebe nenne ich das jetzt mal, oder vielleicht falsche Liebe groß geworden, wenn man das so sagen kann, keine Empathie, ja, so diese menschlichen Themen, wenig Beachtung gefunden. Und im Vertrieb hast du ja eben auch schon so schön gesagt, sollten wir ja schon auf die Menschen zumindest ein bisschen eingehen können, ja.
Ja.
War das ein Wunsch von dir, ein Drang, oder wer hat dich da reingebracht?
Also für mich war Fakt, dass der Einzelhandel nicht das Ende der Fahnenstange sein kann. Ich habe damals, ich weiß gar nicht, ob man so eine Zahl nennen darf, weiß ja keiner, um welches Unternehmen es geht, ich habe 2.500 Euro bekommen und dachte schon, oh krass, Mensch, jetzt hast du es geschafft. Jetzt weiß ich, es ist nicht so gewesen. Ja, ich wusste für mich einfach, ich muss mich nochmal ein Stück weit verändern. Die Zustände im Einzelhandel, ist wahrscheinlich auch bekannt. Arbeitszeiten sind nicht die geilsten. Der Umgang ist nicht der geilste. Hat mich aber alles tatsächlich ja auch wieder zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und für mich war aber klar, es muss noch irgendwas anderes auf dieser Welt geben. Und dann habe ich mir bei Monster einen Account erstellt und ich wurde dort angeschrieben von einem Recruiter eines Berliner Personalvermittlers. Und wenn man dann so eine Welt gezeigt bekommt, in so einer Situation, dass man für sich selber entscheidet, oh krass, da gibt's noch eine andere Welt, ich möchte gerne was anderes machen, mich persönlich weiterentwickeln, dann wird man angeschrieben von einem Recruiter, der erzählt einem, Mensch, du kannst hier 100.000 Euro im Jahr verdienen und du kannst dir einen Porsche leisten und, wird man natürlich hellhörig. Man denkt sich, gut, machen wir, geht sofort los, wo soll ich unterschreiben?
Wo muss ich hin?
Richtig, genau. Ich also los, mir einen Anzug gekauft und dachte, jawolla, jetzt gehört mir die Welt. Mir gehörte sie nicht, definitiv. Ich bin dort wahrscheinlich einer von 100 im Jahr gewesen, die da reinkommen und verheizt werden. Warum? Keine Ahnung von zwischenmenschlicher Kommunikation, keine Ahnung von Vertrieb und keine Ahnung davon, was ich überhaupt tatsächlich dort mache. Mhm. Reiner Telefonverkauf, 8 Stunden telefonieren am Tag, das war tatsächlich auch eine gute Schule, aber ein anderer Einstieg in den Vertrieb hätte mir wahrscheinlich besser getan. Nichtsdestotrotz habe ich gedacht, okay, das war jetzt Nummer 1, Nummer 2 wird besser. Was soll ich sagen? Wurde es nicht, aber anders.
Du bist aber jetzt bei Nummer 3 oder bei Nummer 4?
Nummer 4.
Okay. Genau. Also das sagt mir halt auch, bei diesem Anfangsunternehmen, Telefonakquise, ja nicht sofort so 2 Tage hin und hast aufgehört, sondern hast das auch länger gemacht, oder?
Also 3 Monate.
Ja.
Tatsächlich. Länger habe ich es nicht ausgehalten.
Okay.
Das war einfach für mich persönlich nicht möglich. Und das Team wurde aufgeteilt, weil das Gebiet, wofür wir telefoniert hatten, das hat es so nicht mehr gegeben. Das wurde zusammengeworfen mit einem anderen. Und deshalb hat man mich da auch gar nicht, glaube ich, länger haben wollen. So war zumindest die Kommunikation mir gegenüber. Und dann habe ich mich umgeschaut, habe mich bei einem anderen Personalvermittler gemeldet, gesagt, hey, hier, ich kann alles. Ich habe 3 Monate Vertrieb hinter mir. Steck mich mal irgendwo rein. Genau.
Ja, ich finde das gigantisch. Ne? Einfach zu sagen, ich mache immer weiter. Und ich glaube jetzt, so wie ich das sehe und wie wir gesprochen haben, hast du dein Glück gefunden. Und du hast nicht aufgegeben, auch hier mit deiner Vergangenheit. Sagen wir mal, ist mein Denken ja so nach dem Motto, ja, wenn der jetzt auf einmal in den Sack gehauen hätte, ne, dann hätte man vielleicht gesagt, seine Kindheit. Nein, aber du bist genau den Weg gegangen, dass du nicht andere dafür verantwortlich machst. Ja, sondern du sagst, hey, du hast eben mal kurz bei der Bundeswehr erwähnt, okay, dann haben sie die. Immer, ich höre bei dir so raus, dann gehst du halt den nächsten Schritt. Dann habe ich mich halt irgendwo anders gemeldet. Es kam keiner auf dich zu. Ja, und ich glaube, das geht uns, wir sind vielleicht zu bequem auch. Wir gehen nicht proaktiv ran und sagen, da ging jetzt schief, ich stehe wieder auf und gehe zum Nächsten. Ich gehe zum Nächsten. Wir denken ja oftmals, wieso kommen die nicht auf mich zu?
Ja? Ja, aber ich glaube auch genau deshalb fühle ich mich so wohl im Vertrieb, weil ich kann natürlich jahrelang warten, bis jemand auf mich zukommt, wird es einer tun? Wohl kaum. Außer ich habe einen abgebissenen Apfel auf meiner Stirn zu stehen. Aber das hat man nun mal nicht, zumindest im Regelfall nicht. Ich gehe gerne auf Leute zu, ich kommuniziere gerne mit vielen, ich gehe auch gerne vielen Leuten, um es auf Deutsch oder auf Berlinerisch zu sagen, auf den Sack, was natürlich auch irgendwo da eine Persönlichkeit ist oder einen Charakterzug, den man da mitbringen sollte, um wirklich erfolgreich zu sein. Und fühle ich mich jetzt wohl in dem, was ich tue? Ja, ich kannte das Unternehmen auch vorher schon. Ich hatte durch eine andere Tätigkeit, die ich knapp ein Jahr ausführte in der Finanzdienstleistung, aber im B2B-Bereich, nicht B2C, hatte ich schon oftmals oder viel Kontakt zu dem Unternehmen, viel Kontakt zu den Mitarbeitern. Und deshalb war das jetzt für mich eigentlich auch eine klare Entscheidung, dorthin zu gehen.
Wenn wir jetzt, dieser Weg finde ich sensationell, ja. Und diese Überschrift, so hole ich das mal für mich, nicht aufzustecken, sondern immer wieder den nächsten Schritt zu gehen. Denn ich habe keine Chance und ich nutze sie. Ja, so hört sich das an. Ja. Und was würdest du denn, wir gehen jetzt so auf die Zielgeraden, so den Zuhörern generell mal raten, ein Mensch wie du, ja, der wirklich alles durchlebt hat, in seinen jungen Jahren schon, zum Thema Kopf in den Sand stecken, zum Thema Jugendliche, die so, wie soll ich sagen, so diese, ihnen wird ja oftmals unterstellt, ja, die haben heute nicht mehr den Power wie wir früher, ja, und doch gibt es sich Leute, die sich trotzdem durchbeißen, ja, die oftmals wird so in meinen Jahrgängen, in meinen Kreisen gesagt, ja, die haben die Power nicht mehr wie wir, ja, das wird mit denen nichts, ne? Und was rätst du, weil du ja ein gutes Stück jünger bist auch, was rätst du diesen Jugendlichen? Ja?
Also, ich glaube, das Einzige, was wirklich hilft, ist, sich mit seinem Status quo auseinanderzusetzen, sein eigenes Verhalten auch in frühen Jahren zu analysieren und Rückschlüsse für sich daraus zu ziehen, ob das der perfekte Weg oder der perfekte Status ist für einen selbst. Viele heutzutage stecken ihren Kopf nur noch ins Telefon, versuchen, andere nachzuahmen, versuchen zu imitieren, mit die aber ganz andere finanzielle Hintergründe, ganz andere Werte mit sich bringen, diese Person. Und ich glaube, dass diese Digitalisierung klar seine Vorzüge mit sich bringt, aber auch natürlich ganz viele negative Kinderkrankheiten noch, weil die Jugend noch gar nicht weiß, damit umzugehen. Und deshalb ganz einfach, hört auf euch selbst, schaut, was ihr wollt, wer ihr wirklich seid. Und vor allem versucht, das Beste aus euch selbst zu machen, ohne den Einfluss eines anderen.
Cool. Jetzt haben wir die Jünger und mit deiner Vita, steht dir mit Sicherheit zu, ja, also ich sage das 100.000-prozentig, was rätst du Menschen, ja, die jetzt älter sind wie du, die irgendwo vielleicht raus sind, eine Firma sagt zu denen, hey, hier ist Ende, gerade jetzt in der Phase, na, wir werden uns alle neu orientieren, die gewisse, ja, jetzt mal weg von gesundheitlichen Dingen oder anderen Schicksalsschlägen, sondern die einfach jobmäßig vor die Tür gesetzt werden, die in Kurzarbeit sind und. Wer jetzt 50 ist, ja, was oder 40 oder 55, 60, keine Ahnung, die den Kopf in den Sand stecken, so nach dem Motto, wo soll ich hin? Zum Thema Chancen, zum Thema Offenheit, ja. Ich bin ja im Network Marketing, ja, wo wir sagen, wo wir die Leute einfach, wo wir denen zurufen, es gibt genügend Chancen. Und jetzt bist du ja ein Mensch, der sehr, sehr viel durchlebt hat auch, ja. Was rätst du denen?
Also, jede Notsituation oder jede Krise bringt immer eine Chance mit sich. Das sprechen sehr, sehr viele Menschen aus. Die meisten nicken das bloß ab, aber es ist wirklich so. Es haben sich so viele neue Branchen ergeben. Der Internet-Hype wird immer stärker. Alles, was online gekauft wird, wird immer aggressiver betrieben. Das ganze Offline-Thema wird aber auch wiederkommen, weil ich ganz einfach der Meinung bin, es heißt jetzt natürlich, wie auch Frau Merkel immer so schön sagt, ein paar Monate müssen wir noch ausharren, dann wird alles besser. Ich glaube ganz ehrlich, dass wir zum alten Leben wieder zurückkommen, dass die Menschen sich einfach ein Stück weit umorientieren müssen, aber man ist nie zu alt, um irgendetwas Neues dazu zu lernen. Und wenn man nichts Neues dazu lernen möchte, sollte man einfach seine Skills, die man schon hat, so umkonfigurieren, dass man das kann.
Okay, super. Super.
Ja. Und im schlimmsten Fall, ruft mich gerne an, ich habe einen Job für euch.
Nochmal, alles gut. Ja. Wir sind ja hier, wir werden ja nicht zensiert. Ja. Das ist so bei uns. Ja. Das ist bei dir so, das ist bei mir so. Wir sind Chancengeber. Ja. Wir haben Geschenke, so wie du in deiner Finanzdienstleistung, so wie ich in meinem Network-Marketing-Unternehmen. Und dafür sind wir ja auch hier, um das nach draußen zu geben, ja, mit Stories, mit Geschichten, dass wir wirklich sagen können, es ist nie zu spät, es ist nie, aussichtslos, ja. Und wie war das gestern? Habe ich mit jemand gesprochen, ja, so nach dem Motto, der sagte mir, ja, 10 Jahre muss ich noch machen und dann gehe ich in Rente, ne? Und da habe ich persönlich reiße dann zur Erde, wo ich sage, hey, sorry, ja, ich kann noch so lange arbeiten, wie ich die Augen aufhabe, ja, wenn mein Geist noch mitspielt. Und da sind wir auch bei den Themen, die wir machen, ja, in den Berufen, wo wir tätig sind, können wir das. Und das sollte auch der Anspruch sein, ja, nicht einfach weiterzumachen, Erfahrungen weiterzugeben, etc. Ja, Danny, jetzt kommen wir noch dazu. Zunächst mal recht herzlichen Dank, ja, ist absolut spannend, ja. Und wo können dich die Hörer antreffen? Bist du auf Facebook unterwegs, Insta, LinkedIn, haben wir uns kennengelernt. Wenn du da vielleicht oder auch deine Homepage raushaust, wo die Leute dich anschreiben können, dass wir das hier auch per Ton weitergeben. Und dann natürlich werden wir das auch später nochmal in den Shownotes schreiben, ja, damit du, dass die Leute auch, wenn sie wollen, noch mehr von dir erfahren können.
Genau, also sehr gerne. Ich bin auch eine Persönlichkeit. Ich mag es, neue Menschen kennenzulernen. Antreffen kann man mich auf LinkedIn, auf Xing, sowohl als auch auf Instagram. Mit meinem Vor- und Nachnamen findet man mich eigentlich ziemlich schnell, auf LinkedIn zumindest, auf Instagram genauso, danny.frohwerk. Und schreibt mich gerne an, fragt doch gerne nochmal Rainer und dann kann er auch gerne Kontakt herstellen.
Super, das machen wir auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, Danny, eben, da bist du mir sozusagen, wollte ich dir nicht in die Parade fahren, nachträglich noch herzlichen Glückwunsch ja zu deinem Geburtstag, ja. Also, dann natürlich auch zu deinem Nachwuchs, das ist ja schon noch 4 Monate, ist ja noch ganz frisch, ja. Ich von meiner Seite aus drücke dir auf jeden Fall die Daumen, ja, dass du immer wieder vorangehst, gell? Und das war eine coole Sache, mit dir zu sprechen, und ich bin davon überzeugt, dass wir wirklich Menschen da draußen ansprechen, du mit deiner Story ansprichst, die einfach jetzt auch sagen, hey, einfach geradeaus gehen, ja, wenn der Danny so weit abgeschüttelt hat, ja, oder das nicht als Grund genommen hat, den Kopf in den Sand zu stecken, dann kann ich das auch, ja, mit vielleicht etwas weniger Herausforderung. Und dir da draußen wünsche ich auch eine gute Zeit und ich freue mich natürlich über eure Bewertung. Und in diesem Sinne nochmal, Danny, recht herzlichen Dank.
Super, Rainer, vielen Dank für die Einladung.
Gerne.